Kölsche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch den Podcast zur stärksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau.
Herzlich willkommen im ausverkauften Festsaal des Mietercafés zu einer Weltpremiere, also zumindest für uns zwei jetzt hier. Ne? Wir nehmen nämlich heute zum allerersten Mal einen Live-Podcast auf und wir bedanken uns natürlich bei euch.
Und wir samplen das Klatschen noch, dann hört sich das nach 600 Mann an. Ja.
Und mir gegenüber, beziehungsweise links neben mir sitzt heute der einzig wahre Kappeskönig, der Bürgermeister, bester Stadtführer aus Kölle und Hans Dampf in allen Jassen von Radeberg, der unglaubliche Uli.
Zu meiner Rechten hat Platz genommen der einzig wahre Urzollstocker, der Mann, der Zollstock nur sehr ungern verlässt, der Mann, der es geschafft hat, in seinem ganzen Leben in einem Umkreis von 500 Metern zu wohnen in Zollstock, aber den weiten Weg heute nach Radertal geschafft hat, Frank Mausbach.
Außerdem möchten wir euch natürlich, wie wir eben schon mal in der Einführung kurz erwähnt haben, unseren völlig überbezahlten Diplomtechniker Yannick vorstellen, weil ohne den wären wir absolut aufgeschmissen und wir würden alle Podcasts mit dem Kassettenrekorder aufnehmen und nur unseren Frauen vorspielen wahrscheinlich. Ne? Herzlich willkommen. Und in bester WDR-Rosenmontags-Moderationsmanier sage ich außerdem, Uli, das ist so voll hier, das können doch nicht alles RaderbergerInnen und RadertalerInnen sind.
Nee, so viel Radertaler gibt es gar nicht. Ich zähle gerade, ach, das Signal bekommt, es sind 6.423 Mann heute gekommen. Das ist Podcast-Weltrekord in Köln. Ja, ja. Noch ein ganz großes Danke, bevor wir jetzt in Medias Res gehen, ne? Nochmal an die Kölner Baugenossenschaft von 1920, die Steffi, die managt das Mietercafé, die sitzt da vorne und die Steffi hat uns ermöglicht, heute mit euch diesen Spökes zu machen. Herzlichen Dank und eine Bützchen. Ja.
Außerdem möchten wir natürlich danken, dass unseren Gagenwünschen entsprochen wurde und die Genossenschaft hat ausgelobt, die nächsten 3 Monatsmieten übernimmt die Genossenschaft.
Großartig.
Sorry. Ihr wollt die nächsten 3 Monatsmieten, die Mieten nicht erhöhen. Okay, gut. Sei es drum. Lass uns starten, denn heute geht es um die beiden Knallerfädel Radertal und Raderberg. Dann starten wir mal mit der Frage aller Fragen. Woher stammen denn die beiden Namen?
Gut, ganz einfach. Fangen wir mal an und sortieren das Ding mal so ein bisschen auseinander. Also es gibt einmal Rad, Raderberg, Rad, Radertal und Berg und Tal. Das zweite ist relativ einfach, oder? Berg und Tal kann man sich relativ einfach vorstellen. Und tatsächlich ist es auch so, diese beiden Stadtteile trennen sagenhafte 9 Meter Höhenunterschied. Die Stadt Köln plant gerade, die erste Seilbahn zu errichten zwischen Raderberg und Radertal. Aber tatsächlich ist es so. Dieser Höhenunterschied ist kein Zufall, weil vor Jahrmillionen Jahren, da gab es selbst den Frank Mausbach noch nicht, ist hier mal der Rhein durchgeflossen. Und der Rhein hat diese Ecke hier so ein bisschen ausgewaschen, ziemlich genau für die Profis, bis zur Kante an dem Raderberg-Gürtel, also ungefähr Deutsche Welle an der Ecke da. Und da kann man heute noch diese Geländekuppe erkennen, da geht es nämlich relativ steil runter. Und der Rhein hat dann hier für erstens ein bisschen niedrigeres Niveau gesorgt und zweitens für sehr fruchtbares Land, weil der Rhein hat hier nämlich sehr viel Lös angespült. Das wiederum haben sich die Kölschen Kappesbure, über die kommen wir später noch, wir sind ja Millionen vorher jetzt noch, da gibt es noch keine Kölschen Kappesburen. Das haben sich die Kölschen Kappesburen dann später zugute gemacht und haben dann gesagt, okay, das können wir gut nutzen. Bleiben wir? Nee, gehen wir mit Rad weiter jetzt?
Ja, du machst beides fertig.
Ja, so, ja.
Wie abgesprochen.
Wie abgesprochen. Bleibt jetzt die Frage, Berg und Tal ist geklärt. Wie ist das denn mit dem Rad? So, und das mit dem Rad, das wird immer tatsächlich fälschlicherweise als Rädern gekennzeichnet. Es wäre also eine mittelalterliche Foltermethode. Gut, was stimmt ist, es gab zwei mittelalterliche Folterstätten hier in der Nähe. Eine auf der Marienburg, ziemlich da genau, wo heute die Marienburg steht. Und eine auf dem Großmarktgelände. Da wurde tatsächlich erst geköpft und dann gehangen, dann gespießt auf heiße Stangen. Aber das ist nicht tatsächlich die Namensherkunft. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das von Roden kommt. Und zwar hat man hier die Wälder gerodet, damit die Gabbesbohre ihren Gabbes anbauen konnten. So haben die Felder angelegt. Also,
was heißt denn, wer ist denn eigentlich? Wir sind uns ziemlich sicher.
Die Forschung.
Ach so.
Die Forschung, okay. Ja, ja, genau. Also die Geschichtsforschung, der Willem Fromm und ich. Also das sind die beiden Namensherkünfte, damit wir wissen, wo wir uns heute orientieren. Und jetzt wollen wir mit euch so ein bisschen einen kleinen Rundgang machen.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ne? Also man hat mich jetzt nicht verwundert, dass das jetzt nichts mit dem zu tun hat, was ich gedacht habe. Aber ich hatte eigentlich ein bisschen die Hoffnung, dass es von Radadoll kommt. Ne? Weil ja in der Schulze-Delitz-Straße läuft ja bekanntlich der kleinste und jächste und schönste Karnevalszug jeder Session. Ja? Wer ist da schon mal da gewesen?
Alle melden sich,
sensationell. Ne? Also, Alaaf an die Organisatoren des Umzugs und an den SDSE.V. Übrigens, Eingemeindung von Radertal und Raderberg zu Köln war übrigens April am 1.4.1888. Da hat man aber einen ganzen Sack an Fädeln eingemeindet. So wurden damals auf einen Schlag, muss ich mal gerade Luft holen, Bayental, Marienburg, Arnoldshöhe, Raderberg und Radertal, Zollstock, Sülz, Klettenberg, Kriel und Lind, Lindenthal, Longerich, Melaten, Braunsfeld, Müngersdorf, Ehrenfeld, Bickendorf, Ossendorf, Böckelmünd, Mengenich, Volkhofen, Lippes, Mauenheim, Meerheim, Linksrheinisch, nach 1945 umbenannt in Weidenpech, Riel, Nilpoll und Deutz eingemeindet.
Respekt. Es war so, diese große Eingemeindungswelle hat natürlich zu einem wahnsinnigen Bevölkerungswachstum unserer Stadt geführt. Also wenn es noch vorher, also im Jahr 1880, ungefähr 145.000 Kölsche gab, waren das kaum 20 Jahre später 372.000 Kölsche. Nicht, dass die alle hier hingezogen wären, bitte nicht missverstehen, sondern tatsächlich sind durch die Eingemeindungen ist Köln einfach wahnsinnig gewachsen. Und wenn man mal einfach denkt, wir würden heute mal genauso viel eingemeinden wie damals, dann würden wir bis zum Jahr 2045 2,5 Millionen Einwohner haben. Damit wären wir definitiv die zweitgrößte Stadt Deutschlands und wir wären Fußballmeister. Aber so weit ist es ja noch nicht. Ne? Deswegen lassen wir mal schön die Finger von der ganzen Eingemeindung.
So, lieber Uli, dann wollen wir doch mal mit Radertal beginnen. Fangen's an, Jung.
Radertal. Das liegt natürlich weit, weit, weit vor den Toren der Stadt. Und hier war eigentlich gar nichts. Gut, ein paar Millionen Jahre lang ist der Rhein hier durchgeflossen. Ansonsten war hier ziemlich essig. Hier war nämlich einfach nur plattes Land. Dann fingen an, die ersten Gabbesbohren sich hier niederzulassen. Das war so Pi mal Daumen 15. 16. Jahrhundert. Auch die ersten Gehöfte können nachgewiesen werden für die Zeit hier in der Gegend. Und man muss sich immer noch vorstellen, wir sind weit vor den Toren der Stadt. Für die Kölschen endete die Stadt immer noch an der Stadtmauer. Und die Stadtmauer war, von hier aus gesehen, Klodwigplatz, Severinstorburg. Dahinter plattes Gabbesbohreland. Hier war also keine Stadt, hier war irgendjet, aber nicht Köln. Und so haben die Kölschen auch so ein bisschen die Gabbesbohre hier immer belächelt, die hier dann unterwegs waren. Das Ganze änderte sich ein wenig 1814, 1815. Das sind so ganz, ganz wichtige Zahlen für die komplette europäische Geschichte. Weil 1814, 1815 war der Wiener Kongress. Napoleon hatte Waterloo verloren und ganz Europa wurde neu organisiert. Das heißt, man hat sich in Wien getroffen und hat, also die Siegermächte, haben Europa neu aufgeteilt. Und da gab es die Preußen. Und die Preußen hätten ganz gerne das Königreich Sachsen gehabt. Haben sie aber nicht gekriegt, sondern sie haben stattdessen die Kölschen bekommen, die aufsässigen Kölschen, und die konnten die eigentlich gar nicht leiden, weil das passte alles hinten und vorne nicht zusammen. Auf der einen Seite hätte die Kölschen noch stark französisch geprägt durch die französische Besatzung und natürlich rheinisch-katholisch. Auf der anderen Seite die Stiefstaatsen Preußen, die alles Protestanten waren und deswegen übrigens auch nur von den Kölschen Blauköpp genannt worden. Kennt ihr den Begriff Blauköpp? Schon mal gehört? Ne? Blauköpp ist tatsächlich ein abwertender Begriff über Protestanten. Meine Oma hat das immer noch gesagt. Da kommen die Blauköpp, kommen da an, hat die immer noch gesagt. Und Das war damals abwertend. Heute nehmen die Protestanten das Wolle. Die haben ihre eigene Blaukörp-Karnevalssitzung und finden das eigentlich auch so gesehen ganz lustig. Aber das passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Und wenn man dann noch überlegt, dass die Preußen eigentlich bei weitem nicht so viel Kohle hatten wie das Rheinland war viel weiter entwickelt, dann passt das noch weniger zusammen. Und da ist ein schönes Zitat übermittelt. Wir lassen es drin. Übermittelt, dass von Adam Schafhausen. Adam Schafhausen war damals der reichste Kölner, ein sehr reicher Banker. Der hat gesagt, oh wei, da hier rode man ever in den Arm vermillisch in. Ne? Also so war das tatsächlich, man konnte sich gegenseitig nicht leiden. Aber ein ganz wichtiger Punkt, und deswegen wird auch Radertal gleich so wichtig, war, dass die Preußen Köln bis an die Zähne bewaffnet haben.
Ja, die Preußen haben 177 Forts und Pulvermagazine, sag ich mal, zusammengebaut. Ne? Also die Besatzung in Kriegszeiten der Festungen dieser 177 Anlagen waren gut 50.000 Soldaten und circa 6.000 Pferde. Insgesamt gab es 450 Geschütze von Kaliber 3,7 bis 21. Das Problem war allerdings die Versorgung mit dem Schießpulver, weil in dem Fort, da war es jetzt klamm, ne? Oder besser gesagt, da lief das Wasser der Wenge raff, es war also tierisch nass da drin, aber wo ein Problem, da auch meistens ja eine kölsche Lösung, die Lagerung des Schießpulvers wurde in spezielle Friedenspulvermagazine quasi ausgelagert, und zwar in Westhofen und in Radertal. Falls es zum Krieg kommen sollte, wurde die gefährliche Fracht einfach angeliefert. Also quasi so wie Amazon Prime, ne? Da sagt man, ruf mal an, sag mal, hey, bring jetzt das Pulver rüber. Ja, okay, alles klar, am nächsten Tag war die Lieferung dann da. Aus einem Zeitungsartikel ist überliefert von damals, die Beförderung des Pulvers erfolgte mittels Pferdefuhrwerks. Vorn am Wagen war eine rote Fahne angebracht, die mit einem P versehen war. P stand natürlich für Pulver. Der Fuhrmann ging stets neben seinen beiden Pferden. Alle Personen waren, sobald der Wagen in Sicht kam, verpflichtet, die Pfeife oder Zigarre oder Zigarette aus dem Mund zu nehmen und auf den Rücken zu halten. Erst wenn das Gefährt wieder verschwunden war, durfte weiter geraucht werden. Getreulich wurde diesen Anordnungen befolgt. Das verwundert in Köln ein bisschen.
Ja? Also tatsächlich war es so, es gab diese verschiedenen preußischen Verteidigungsringe, müssen wir gar nicht einzeln durchgehen jetzt hier, aber es gab tatsächlich diese 177 Anlagen, die Köln verteidigt haben. Köln als westliche Stadt, und es ging natürlich darum, dem Erzfeind entgegenzutreten. Der Erzfeind war niemand geringerer als der Franzos. Und wir als westliche Stadt, industrialisiert und auch als Verkehrsknotenpunkt von entscheidender Bedeutung, waren natürlich schon im Fokus. Deswegen hat man diese ganzen Forts gebaut. Und heute stehen ja noch eine ganze Reihe von diesen Forts. Das bekannteste ist wahrscheinlich das Fort X, Fort 10 in Nippes. Wer kennt das vielleicht? Ja, ne? Mit dem Rosengarten. Ne? Das sind diese alten preußischen Forts, die heute noch stehen. Und die Preußen haben zwei Verteidigungslinien gebaut. Einmal eine, das sind der innere Verteidigungsring, das ist auch das Fort 10 gehört dazu, ungefähr innere Kanalstraße. Und der zweite Verteidigungsring, das ist ungefähr Militärring, ziemlich genau sogar Militärringstraße. Nochens, das war alles aus Backsteinen gebaut, diese Forts, die waren gletschnass. Wenn du da Pulver gelagert hättest, hättest du ein Problem gehabt. Deswegen musste man sich irgendwie überlegen, wie man das Pulver lagert. Und so kam man auf die Idee, das Friedenspulvermagazin einzurichten. Das war nämlich dann eine Lagerstätte, die war nicht gemauert, sondern diese Lagerstätte muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Schützenfestzelt, weil das konntest du relativ gut trocken halten, das waren fliegende Bauten. Und der zweite Effekt wäre, wenn so ein Ding mal euch um die Ohren geflogen wäre, dann wären halt nicht Backsteine 10 Kilometer bis in die Innenstadt geflogen, sondern nur so ein paar Latten und ein bisschen Gebälk, was die da verbaut haben für dieses Friedenspulvermagazin. Und wo war dieses Friedenspulvermagazin?
Hier.
Genau hier in Radertal. Da war dieses Friedenspulvermagazin. Im Kriegsfall wäre von da aus die Versorgung mit Pulver passiert. Man hatte das mit diesen Pferdefuhrwerken gemacht. Später hatte man sogar, aber davon ist heute nichts mehr übrig, eine ganz kleine Eisenbahn gebaut, die ist dem Militärring lang entuckert und hätte dann dieses Pulver transportiert, was in diesem Friedenspulvermagazin dann da gelagert worden ist. Ein Riesengelände übrigens, weil man sollte Pulver nicht direkt, ganz direkt nebeneinander lagern. Das heißt, wenn die eine Pulverstätte hochgeht, hast du die andere Pulverstätte vielleicht noch in petto, dann geht die nicht direkt mit hoch. Das Pulver wurde gelagert in Wallanlagen. Das muss man sich so vorstellen, wie so ein Vulkankegel ungefähr. Man hat also so 5-6 Meter hohe Wälle aufgeschüttet, in der Mitte so eine Art Schützenfestzelt dann da reingebaut. Und dann hat man da dieses Pulver entsprechend gelagert. Wenn das hochgegangen wäre, wie gesagt, wäre nur das Schützenfestzelt um die Ohren geflogen und es wäre die Explosionskraft nach oben abgeleitet worden und nicht zur Seite. Dann wäre nicht das ganze Lager direkt in die Luft geflogen. Das ist deswegen wichtig. Das brauchen wir nämlich gleich noch, weil dieser Park oder dieses Friedenspulvermagazin hat eine Metamorphose nämlich durchgemacht.
Genau, also das wurde quasi von einer Kriegsfestung, entstand daraus der Radertaler Volkspark. Das war nach dem Versailler Vertrag, weil wir am 28. Juni 1990 die ganzen Friedenspulvermagazine mussten geschliffen werden. Das hört sich jetzt komisch an, also eigentlich heißt das nur abgerissen werden. Ne? Jetzt hat man damals gesagt, okay, jetzt sind die ganzen Friedenspulvermagazine weg und wir haben extrem beengte Wohnverhältnisse. Und weil 1920 hatten die Leute durchschnittlich etwa 8 Quadratmeter Wohnraum pro Person. Das ist jetzt nicht so viel. Ne? Große Mietskasernen waren also der Normalfall. Jetzt hatte der geniale Gartenarchitekt Fritz Enke die Idee vom sozialen Grün und der Erschaffung eines Parks für alle Menschen quasi als Gartenersatz. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Parkanlagen eigentlich nur zum Flanieren da. Ne? Also die Haute Volée ist da rumgelaufen und dann ein bisschen, was weiß ich, in 20 Jahren sind die noch ein Stöckchen rumgelaufen und wie auch immer. Und das war also nichts für die normalen Leute. Enke entwarf also eine multifunktionale Parkanlage, eine Blumenanlage zum Flanieren, eine Sportanlage, weite Grünflächen, die zum Beispiel für Picknicks genutzt werden konnten. Also der Bau eines wirklich echten Volksparks. Ideale Voraussetzungen dafür lagen im ehemaligen Pulvermagazin. Fritz Enke hat aber nicht nur den Volkspark geplant, er ist unter anderem auch Architekt des Vogelsparks, des Blücherparks und des Beethovenparks. Also, wenn ihr heute im Sommer durch die gut gefüllten Parkanlagen Köln spaziert und euch der Chanel-gleiche Duft von Gegrilltem entgegenweht, die Rauchschwaden aus den Kohlegrills beiseite fächelt und den Müllbergen geschickt ausweicht, dann seid dem Fritz dankbar, dass er durch die grünen Lungen Kölns laufen dürft.
Schöne Worte. Tatsächlich war es wirklich so, man muss sich das mal überlegen. Der Versailler Vertrag legt fest, alle Festungsbauwerke müssen geschliffen, also abgebaut werden. Das war natürlich ein bisschen schade eigentlich, weil diese Gebäude konnte man durchaus einer zivilen Nutzung zuführen. Und deswegen gab es damals einen Bürgermeister, der war sehr tüchtig hier in der Stadt, das war niemand geringerer als Konrad Adenauer. Und Konrad Adenauer hat dann dafür gesorgt, dass einzelne von diesen Festungsbauwerken erhalten geblieben sind, weil sonst hätten wir heute gar nichts mehr davon. Die sind dann zum Beispiel genutzt worden für die Stadtverwaltung, die sind genutzt worden als Fuhrpark, Unterstellplatz. Das Fort 1 im Friedenspark, das ist Mensa der Universität gewesen. Also es war schon eine gute zivile Nutzung dieser entsprechenden Anlagen möglich. Deswegen sind die auch nicht alle abgerissen worden. Anders war das bei dem Friedenspulvermagazin. Das brauchte nun wirklich kein Mensch mehr. Und was dann Fritz Enke geschaffen hat, das ist unfassbar genial. Weil dieser Mann hat erkannt, die Leute leben im letzten Muff, wir müssen die mal da rausholen. Gleichzeitig gab es noch so eine Art Bildungsauftrag, komme ich gleich noch zu. Und dann hat Fritz Enke dafür gesorgt, das sogenannte soziale Grün zu bauen. Soziales Grün heißt tatsächlich, wie der Frank eben gesagt hat, nicht, dass man nur so ein bisschen flaniert an einem Sonntag, einmal quer durch die Flora oder durch den Südpark, sondern, dass man für die Menschen, die in diesen muffigen Mietskasernen leben, einen Ausgleich schafft, die können raus. Und das war der Radertaler Volkspark. Ein Riesengelände mit Riesenwiesen, da konnte man mehrere Fußballspiele gleichzeitig machen, mit entsprechenden Anlagen, wo man sich auch so ein bisschen erholen konnte. Da gab es so kleine Ecken und Enden, die waren so ein bisschen gestaltet wie so ein privater Garten mit so Hecken da drin und da waren dann zwei Bänke und ein Tisch, da konnte man Picknick machen. Es gab und gibt heute noch den Brunnentempel, da konnte man sich frisches Wasser holen und so konnte man so ein bisschen draußen das Leben genießen. Und von ganz besonderer Bedeutung war dann auch, er hat dann diese alten Wallanlagen umgenutzt. Es sind heute noch 2,5 von den Wallanlagen übrig. Man kann das heute noch erkennen, das Konzept, was Fritz Enke damals hatte. Also da, wo früher das Pulver gelagert worden ist, ist in einer Ecke der sogenannte Reigenplatz. Das ist ein runder Platz, terrassiert. Und in der Mitte konnte man halt dann Volkstänze aufführen und draußen drumherum gucken. Und das Ganze geschützt durch diesen Wall. Viel cooler allerdings ist tatsächlich noch der Freiluftlesesaal, den er konzipiert hat. Da war die Idee dahinter: Wir nutzen diese Wallanlage, pflanzen da Platanen in die Mitte rein. Die haben natürlich damals nicht gestanden, als noch das Friedenspulvermagazin da war. Und dann setzen wir da ein Kiosk hin. Dieses Kiosk, da kann man sich Bücher und Zeitschriften leihen und kann dann da draußen sich so ein bisschen entspannt hinsetzen und lesen. Das war die komplette Idee des sozialen Grüns. Bombenidee, aber leider nie so wirklich eingeschlagen.
Warum mochten die Leute keine Chill-Out-Area damals? Nee,
irgendwie mochten die Leute das nicht, weil das Problem war, der Radertaler Volkspark, so schön er war damals, der war am Ende der Welt. Es war drumherum kaum irgendwas. Es gab keine Straßenbahn, keine Pätsbahn, kein ja nichts dahin. Das heißt, um dahin zu kommen, musste man sich irgendwie dahin bewegen. Und der Gölsche, der in der Südstadt wohnt, der bleibt doch ganz gerne in der Südstadt. Der geht dann nicht so gerne Russ. Und deswegen ist der Radertaler Volkspark leider nie so angenommen worden, wie Fritz Enke sich das vorgestellt hat. Was mal echt schade ist, weil das Gelände ist toll. Wenn ihr heute, der heißt ja mittlerweile Fritz Enke Park, euch das anguckt, dann seht ihr übrigens nur noch ungefähr ein Drittel von dem Park. Die anderen zwei Drittel, die sind weg. Und das ist unser nächstes Kapitel. Aber wir machen jetzt mal eine kurze, kleine, winzige Trinkpause.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.